hätte gesagt, dass wir Besuch haben heute Morgen. Besuch aus Norddeich, ein alter Freund, Roman Sievert. Roman, wir haben versucht, das irgendwie zu klären, wie lange wir uns schon kennen. Es sind mindestens 25 Jahre, es könnten auch mehr sein. Ich bin der Ansicht, die erste Begegnung stand etwa zwischen 83 und 85 muss es gewesen sein. Wir kamen als Familien gerade zurück aus Indien und wir fanden sehr betrübte Geschwister vorher. Wir waren in einer Krise als Gemeinde, eine sehr schwere Krise. Die größte Krise vielleicht überhaupt, und sie hat auch lange Zeit gedauert, viele Jahre, haben wir damit zu kämpfen, zuvor und auch im Nachhinein, weil etwas nicht klar war in unserer Mitte. Und wir waren verunsichert. Und in der Verunsicherung sagte jemand, ja, da gibt es jemanden oben in Norddeich, er kann uns vielleicht helfen, da irgendwie hier Klarheit hineinzubekommen. Wir waren nicht nur als Gemeindeleitung verunsichert, sondern die ganze Gemeinde war verunsichert. Und das hat uns überhaupt nicht gut getan. Und es ging schon Jahre. Und da habe ich mich in ein Auto gesetzt, habe geguckt, wo ist denn das, Norddeich, bin da hingefahren. Hatte aber vorher mit Roman telefoniert und mir einen Termin geben lassen und wusste ja gar nicht, wer Roman ist, wie er aussieht. Wusste, er gehört zu BFP, die Gemeinschaft der Geschwister aus der Elim, die Pfingstbewegung. Dachte ja, die sind ja alle feine Leute, der wird schon in Ordnung sein. Dennoch war das Ganze sehr persönlich und es war schwierig, auch für uns als Gemeindeleitung damit umzugehen, gerade nach außen hin. Auf jeden Fall fand ich den Roman davor und er hat mich sehr herzlich willkommen geheißen und wir haben gesessen in seinem Büro, ich werde das nicht vergessen. Ich denke, es ist nicht übertrieben, ein paar Stunden waren das, dass wir da zusammengesessen haben. Und ich war ziemlich fertig und habe einfach das rausgetan, was mich belastet hat und da. Ich kann mich erinnern, dass ich sehr geweint habe. Und den Roman habe ich damals persönlichen Freund gefunden und wir haben auch einen Freund gefunden als Gemeinde. Jemand, der uns begleitet hat durch diese Phase, ermutigt hat, für uns gebetet hat und er ist dran geblieben durch die Jahre. Er ist ein Freund geblieben. Er hat selber schwere Zeiten durchgemacht und da war er uns dennoch treu, ne? Ein Mensch, der schwer zu tragen hat und dennoch an andere denkt, das ist schon für mich ein Zeichen von einer echten, reife Freundschaft, oder? Und wenn ich zurückschaue, denke ich, na, hast du genug an Roman gedacht? Hast du auch ihn begleitet in den Tagen, wo es für ihn schwer gewesen ist? Ich hätte es besser tun können. Wahrscheinlich denke ich auf jeden Fall. Später, dann 1986, als ich eingesegnet wurde als Diener in der Gemeinde hier, war Roman unser Gast. Und wir hatten in der Einleitung einen Bruder aus der Allianz, Gerd Liebner. Und er sagte wortwörtlich, ich weiß nicht, ob Roman sich erinnern kann, ich habe es auf Kassette. Was will, und ich kam ja gerade, wir kamen ja als Familie gerade aus Indien zurück. Was will dieser Hund als Pastor? Und er hat selber gar nicht begriffen, was er da sagt und wurde ganz rot, der Gerd. Und hat das versucht irgendwie aufzufangen. Die Tatsache, dass er mich als Hund bezeichnet hat. Für mich war es kein Problem, weil ich wusste, ich bin ja kein Hund, ich bin ein Schwein. Ich konnte damit umgehen. Paulus sagt, ich bin viel schlimmer, als ihr euch das überhaupt vorstellen könnt. Wenn es einer gibt, dann bin ich es, der unrein ist. Und Ich habe gelernt, damit umzugehen, auch öffentlich, dass ich nichts habe, worauf ich stolz sein kann. Und dass ich auch nichts habe, was Gott eigentlich gebrauchen könnte, von meiner Herkunft her nicht. Das, was ich habe, das habe ich empfangen, das sagt Paulus. Auf jeden Fall, Roman ist ein gläubiger Bruder, aber auch ein Psychologe. Und er weiß, wie man es macht. Und er stand auf und sagte, wisst ihr, was ich auf dem Herzen habe als Text heute Morgen? Ich will von Kaleb erzählen. Und wisst ihr, was Kaleb bedeutet? Hund. Und er dann legte das Ganze aus, Liebners Aussage und ich in meiner Aufgabe als vierten Hund. Und die Kassette, die habe ich, die höre ich heute noch. Wisst ihr, ich kam ja gerade aus Indien. Die Hunde in Indien sind nicht wie unsere Hunde. Die Hunde in Indien sehen wie Schweine aus. Die haben keine Haare. Nackt laufen sie, die armen Hunde. Das sind wirklich echte Hunde, wie wir es eigentlich in der Bibel sehen. Hunde, das bei uns ist so ein wie heißt das, ein Statussymbol, genau, das sind sie nicht, auch in der Bibel. Ist ein Hund nicht ein Statussymbol? Und später, als ich dann in der Gemeinde so mit Steinen beworfen wurde und Knüppel zwischen die Beine bekam, da wusste ich, danke Jesus, Roman hat das Wort gehabt, ich bin ein Hund. Du bist der Hirte, wir sind Hirtenhunde. Und Hirtenhunde beißen in den Fersen, oder? Das ist ein Teil der Arbeit, die ich gerne tue. Und Roman ist hier heute Morgen. Ich weiß nicht, ob er uns in den Fersen beißen will oder uns anbellen. Ich glaube es nicht. Er ist ein lieber Bruder, ein treuer Bruder. Und wir wünschen dir, Roman, Gottes Segen. Roman geht seinen Weg jetzt als unser Bruder. Der hat seine beste Freundin vor gar nicht so lange her verloren. Große Veränderung in sein Leben. Roman geht seinen Weg jetzt alleine mit Jesus. Gott segne dich.
Liebe Gabi, wo bist du? Wo? Da, liebe Gabi und lieber Peter. Und wo ist Dagmar? Dagmar und ja Markus. Ich kann das nur zurückgeben. Für mich bedeutet ihr ganz vieles. Und in der Abwägung heute Morgen, ob ich zur Elim-Gemeinde gehe oder Koinonia, hat mich eigentlich ein bisschen das Heimweh zu euch gezogen. Und deswegen habe ich das Signal gegeben, weil ich heute noch mehrere Termine in Hannover habe, dass ich den Wunsch hatte, heute Morgen einfach mit euch mal wieder zusammen zu sein. Ich bin sehr beeindruckt von der Familie um Gabi und Peter, von Dagmar und Markus. Ich freue mich über tiefe Freundschaft zu Ute und ihren Kindern, zu Joschi, Talbot und ihren Kindern und ganz besonders auch zu meinem Herzensfreund Josef mit seinen Kindern Jakob und Judith. Und ich kann das nur zurückgeben, die Koinonia und auch das Miteinander mit euch ist mir mein ganz großes Geschenk. Eins muss ich allerdings feststellen, Peter, wir sind beide schöner geworden, nicht? Wir waren noch keine grauen Esel. Wir sind aus dem Hirtenhundstatus entwachsen und jetzt empfinde ich uns eher als Esel, die tragen mit großer Leidenschaft, hin und wieder auch noch immer ein bisschen störrisch sind, aber doch belastbarer. Und ich bin sehr dankbar für das Willkommen und für das Grüßen. Und ich habe für heute Morgen eine Botschaft, einen Text, der mich sehr bewegt und berührt. Auf der einen Seite, liebe Gemeinde und liebe Gäste, so empfinde ich eine leichte Botschaft. Auf der anderen Seite aber eine sehr schwere, herausfordernde. Wir sind ja noch, auch wenn wir es gar nicht mehr so spüren, noch am Anfang eines Jahres. Und ich habe mich gefragt um den Jahreswechsel, was ist eigentlich die Herausforderung für das Jahr 2008? Welchem Thema möchte ich mich ganz persönlich stellen? Was ist der Anspruch Gottes an mein Leben? Und so möchte ich auf der einen Seite sehr subjektiv eine Erkenntnis, ein Geschenk, ein Stück Offenbarung mit euch teilen und gleichzeitig auch objektiv dich und mich und sie und uns herausfordern dürfen, sich für 2008 vielleicht einer Grundfrage zu stellen, von der ich glaube, das ist das tiefste Geheimnis für ein gesegnetes und erfolgreiches Leben. Und ich möchte zwei Textstellen lesen, zuerst aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 18, ab Vers 5. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Das ist etwas, was ich spüre mit der Koinonia und besonders mit den erwähnten Schwestern und Brüdern. Dann kommt jetzt der Predigtext ab Vers 5. Und David zog in den Kampf und richtete alles recht aus, wohin Saul ihn aussandte. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute und es gefiel allem Volk gut und auch den großen Sauls. Es begab sich aber, als David zurückkam vom Sieg mit die Philister, dass die Frauen aus allen Städten Israels herausgingen mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegen und erjauzten mit Pauken und mit Zimbeln. Und die Frauen sangen im Reigen und sprachen, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Da ergrimmte Saul sehr und das Wort missfiel ihm und er sprach, Sie haben David 10.000 gegeben und mir 1.000. Ihm wird noch das Königtum zufallen. Und Saul sah David scheel an von dem Tage an und hinfort. Am anderen Tage kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei in seinem Hause. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand und zückte den Spieß und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, aber von Saul war er gewichen. Da entfernte ihn Saul aus seiner Nähe und setzte ihn zum Obersten über 1000 Mann, und David zog aus und ein vor dem Kriegsvolk und richtete all sein Tun recht aus, und der Herr war mit ihm. Als nun Saul sah, dass David alles so gut gelang, graute es ihm vor David. Aber ganz Israel und Juda hatte David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Und noch eine Korrespondenzstelle aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die ersten 4 Verse. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Wenn ich in unsere Gesellschaft hineinschaue und auch den Wahltag für Niedersachsen und Hessen auf mich wirken lasse, will ich ja die Auseinandersetzung in der politischen Arena so gelten lassen. Aber die unterschiedlichsten Themen, die im Mittelpunkt standen, hart vertreten oder auch weich gespült, geben mir letztendlich keine Antwort auf die Grundfragen unserer Gesellschaft, wie das Gemeinwesen gelingen kann, wie das Miteinander von Generationen sich harmonisch entfaltet, wie auch die Kosten des Generationsvertrages für die Zukunft, jung und alt, bewältigt werden kann. Welche Antworten gefunden werden auf die Globalisierung und welche Antworten wir auch haben von Hartz IV bis zu den Migranten, Asylanten und den Illegalen. Das, was mit den Landtagswahlen und in gut oder knapp 2 Jahren mit der Bundestagswahl sich abzeichnet, gibt ja letztendlich keine Antwort auf die drängenden Fragen unserer Gesellschaft. Und das Werk Nazareth, in dem ich zu Hause bin, wo ich seit gut 31 Jahren Mitverantwortung leite, mit einem Team, wo wir ein Haus haben und verschiedene Arbeitszweige und jetzt auch ein ganz neues Projekt seit Herbst letzten Jahres für Mütter und Kinder in der Jugendhilfe. Das sind junge Frauen im Alter von 12, 14, 16, 18, 20 Jahren, die Mutter werden. Und das sind die Mütter, die die Schlagzeilen der Bildzeitung ausmachen, wo am Ende ein Kind ganz früh das Leben verliert, sei dass es verhungert, misshandelt wird oder verwahrlost ist. Und wenn diese Schlagzeilen der Bildzeitung, liebe Gemeinde, für mich ein Gesicht bekommt, sieht es völlig anders aus als ein Staatsanwalt oder ein Politiker, unabhängig von der Farbenlehre, welcher Partei er angehört, letztendlich vertritt. Wir leben in einer Zeit in unserem Land und auch weltweit, in der kein Raum ist für David-Gene, sondern wo die Saul-Gene dominieren. Saul ist das Symbol und die Metapher steht für die Botschaft von Neid und Eifersucht, von Egozentrik, von Verdrängung, von Besitz haben wollen und auf seinen Status festhalten und stehen bleiben. Und ich breche das mal auf die ganz persönliche Ebene herunter. Jeder von uns spürt in sich diesen Kampf von Saul und David, von Sauline und Davidane. Niemand von uns ist da frei. Wir würden gerne Menschen und Situationen, die uns nicht passen, aufspießen, an die Wand klatschen, das Wort zum Sonntag sagen, die Ellbogen ausfahren. Und wie ist das mit den Frommen? Ich meine, ihr in der Koinonia, ihr seid die Auserwählten. Also über euch spreche ich jetzt nicht. Aber ich spreche von denen, die ich kenne, mich mit eingeschlossen. Wir haben eine fantastische, fromme Patina. Die geistliche Kulisse stimmt. Aber wenn es wirklich darauf ankommt, zurückzustehen, andere zu ermutigen, sich an dem zu freuen, was jemand ist und hat, da spüren wir geistliches Sodbrennen und wir kriegen fromme Migräne. Alles verengt sich. Und ich glaube, liebe Geschwister, Brüder, Schwestern, Gotteskinder, Persönlichkeiten, die sich auf den Weg gemacht haben, und ich freue mich mit euch, auch der Taufgottesdienst, der für heute terminiert ist. Wir müssen bereit sein, als Gemeinde Jesu Christi uns ganz neu herausfordern zu lassen, dass der David und die Davidane in uns Raum bekommt. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Und Paulus setzt mit einem Ausrufungszeichen voraus, sie suchen nur das Ihre, mit Eigennutz. Aber ihr seid herausgefordert, Liebe zu üben, Demut zu praktizieren. Und gemeine Koinonia, mich treibt dieser Grundgedanke aus der Biografie von Saul und von David um, weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft, unser Gemeinwesen nur einen Weg und nur eine Zukunft und eine Hoffnung hat im nationalen und auch im globalen Maßstab, wenn Christen sich endlich als Licht und Salz begreifen. Und wenn ich jetzt auch etwas laut werde, weil ich früher gedacht habe, Lautstärke sei Salbung, das ist nur Ausdruck meiner Persönlichkeit. So weit bin ich nun auch schon. Dann verzeiht mir bitte. Kürzlich bekomme ich ein Telefonat einer 78-jährigen Mutter. Sie hat 3 Söhne. Jeder dieser Söhne ist brillanter als der andere. Hochstudierte Männer. Der eine Chefarzt, der andere ein Bischofsamt, der andere promovierter Ökologe. Hervorragende Männer. Aber zwischen 2 Brüdern ist ein Kampf entbrannt um ein altes Biedermeier-Sofa aus der Erbmasse der Urgroßeltern. Du magst ja schmunzeln und sagen, das trifft dich nicht. Aber wer kann sich schon freisprechen, um mit Søren Kierkegaard zu reden, dem dänischen Religionsphilosophen, der mal gesagt hat, alles Übel kommt vom Vergleichen. Liebe Frau, wie hat Peter gesagt heute Morgen für die Vorbereitung? Bist du mit deinem Spiegelbild, wird nicht zufrieden? Kürzlich habe ich einer Pastorenfrau zum Geburtstag gratuliert. Da reagiert die ganz affig, als ich frage, wie alt bist du denn geworden? Ach, 37! So in dieser... Boah. Sag, okay, soll ich beten, dass du nicht mehr 38 wärst? Sie hatte Charakter. Am anderen Tag rief sie mich an und hat sich entschuldigt für ihre Affigkeit. Schwester, Bruder, sei endlich mal zufrieden und sei dankbar, dass du auf den Füßen stehst und kritisiere nicht an deinen Unterschenkeln herum. Und wenn da Haare drauf sind und du bist verheiratet, dann spürt dein Mann wenigstens beim Streicheln oben und unten, dass es dich gibt. Und wenn du eine gesegnete Frisur hast wie Peter, kannst du mehr für die Kollekte geben, weil du den Friseur nicht so oft brauchst wie ich. Und er hat übrigens heute Morgen gut gegeben. Gott segne dich. Ich bin der Schatzmeister meines Bundes und habe immer so ein geistliches Auge, wie viele Scheinchristen es gibt. Und wenn dein Kind an der Legasthenie leidet und linkshändig veranlagt ist, ist es genauso wertvoll wie das Kind, das einen glatten Durchmarsch macht zur Abitur mit 1,3. Gut oder schlechte Noten heißt nicht gut oder schlechter Charakter. Und Peter hat es anklingen lassen. Meine Frau hätte gar nicht gelebt so lange und wäre nicht 64 geworden, wenn wir nicht den Rollstuhl und Medizin und vieles andere mehr gehabt hätten. Und viele meiner Freunde in Rumänien und von Indien ganz zu schweigen, würde sich freuen. Und wo ist unsere Schwester aus Albanien? Gott segne dich im Kulturschock. Ich weiß, wovon ich spreche. Und Schwester, Bruder, hier sind auch Persönlichkeiten, die mit Arbeitslosengeld 2 und Hartz 4 über die Runden kommen müssen. Und ich weiß, wovon ich rede. Und frag Ute und Josef, ich bin kein Arroganter, ich ermutige zum Leben. Aber du musst lernen, mit Hartz 4 und Arbeitslosengeld 2 zurechtzukommen, ohne dich immer zu vergleichen, was bei Karstadt alles zu kaufen ist. Dein Herz nimmt Schaden. Und diejenigen, die gut in einer Position sind und etwas Erspartes haben, auch die haben die Saul-Gene. Man kommt immer zu kurz. Der Prediger Salomo sagt schon, das Auge sieht sich nie satt, das Ohr hört sich nie satt und vom Geld steht wörtlich geschrieben, wird man auch nicht satt. Es geht um eine Erlösung. Es geht nicht darum, christlich zu reden, sondern Christus zu leben. Amen. Es geht nicht darum, anders zu reden. Das können wir fromm gut. Wenn ich irgendwo hinkomme und Moin sage, sagen die Halleluja. Aber ich komme aus Friesland, da sagt man Moin, Moin. Moi heißt von der Sprachwurzel her, dir soll es gut gehen, wohl gehen. Manche sind ja so heilig, wenn du die umarmst, dann rutschst du ab. So sind die geölt. Aber wenn es drauf ankommt, dann spielt das Biedermeier-Sofa eine zentrale Rolle und vergiftet Ehe und Familie und Verwandtschaft. Obwohl man promoviert ist, alle Statussymbole hat, über Haus und Eigentum verfügt, Karriere gemacht hat und die Wahl der Qual hat, fliege ich in Urlaub in die Karibik oder zur Mitternachtssonne und trotzdem habe ich das Gefühl, zu kurz zu kommen. Saul, wenn ihr dann studiert im Kontext, das heißt dann, es kam dann ein böser Geist über ihn. Man empfindet ja im Moment, wenn man nur 1. Samuel Kapitel 18 liest, das als ungerecht. Aber du musst mal die Kapitel auf 15, 16, 17 lesen. Da begann die Tragödie. Und die Tragödie war folgende. Saul war dem Geist des Materialismus verfallen. Dem Kult der Gesundheit. Auch die ganz Zwanghaften mit ihrem vegetarischen Zirkus und gesunder Ernährung und Bio und ich weiß nicht was alles. Kannst du alles machen. Aber der Mensch ist da nicht ausgerichtet. Er braucht etwas Fleisch und Fisch, damit er nicht an Eisenmangel leidet. Und es mag ja sein, dass Vegetarier gesünder leben. Übrigens ist es wissenschaftlich widerlegt. Aber sie mögen ja so leben, aber sie sehen alle älter aus. Und ich habe genügend Schwestern, Brüdern, glaubt es mir. Und ich reite kein Hobby. Ich habe Tragödien erlebt. Ehen sind zerbrochen über Esskultur. Glaubt es mir. Und wenn du dann irgendwo den Brottrunk kriegst, weißt du, was das ist? Das ist der Begrüßungscocktail zum Vorhof der Hölle. Alles, was extrem ist, ist ein Übel. Auch im Frommen. Die einen sagen so viel Lobpreis, die anderen sagen so viel Gebet. Die einen sagen so viel stille Zeit, die anderen sagen dieses. Mittlerweile wird mir ein Amt angetragen, um welches es sich handelt, sage ich nicht. Aber ich habe in diesen Tagen der letzten Woche gesagt, den Brüdern, als ich zusammensaß mit ihnen, ich will dieses Amt nicht. Da muss ich ja noch mehr beten, noch heiliger werden, noch mehr die Bibel lesen. Mich noch mehr kümmern, noch mehr segnen. Ich will nicht mehr so fromm sein. Versteht ihr, was ich anklingen lassen will? Dieser Saul, der Geist des Materialismus, ihm war die Aufgabe zugewiesen worden, die Amalekiter zu bekämpfen, auch das Volk von Agag. Und er sollte sich nicht an dieser Kriegsbeute bereichern. Und was machte er? Die besten Mercedese. Die besten VWs, hin und wieder noch ein Porsche und ein umgebautes Flugzeug, Boeing 747, hat er schnell auf die Seite geschafft. Dann kommt der Gerichtsprophet Samuel und sagt, was höre ich da für einen Sound? Blöken, Schafe, Lämmer, was hast du getan? Du hast das Wort Gottes missachtet. Liebes Herz, und das kann ich mit euch teilen, und einige wissen um meine Lebensgeschichte über Jahrzehnte. Hab dein Vertrauen auf Gott und sein Wort. Nicht auf den Geist des Materialismus. Nicht auf deinen Intellekt. Nicht auf deine Herkunftsfamilie. Sorge dafür, dass dieser Saul und diese Sauline nicht so viel Raum bekommt. Dass diese David-Gene so anstecken wirken wie ein Grippevirus. Was wir brauchen, sind Männer und Frauen, die diesen David-Teil, Christus, in sich leben. Und ich glaube, davon bin ich fest überzeugt, dass die Gemeinde Jesu Christi die Antworten hat auf die Fragen und die Probleme der Gegenwart. Am Montag der vergangenen Woche habe ich einen 79-jährigen Mann beerdigt. Den habe ich 31 Jahre begleitet. Extremster Trinker. Schlussdiagnose Korsakow-Patient. Niemand war mehr da bei der Beerdigung. Aber über 40, 45 Christen aus einer Gemeinschaft, die mit ihm zusammen gelebt haben. Und ich habe während meiner Zeit, als ich in Frankfurt lebte, das wirklich erfahren. Ich habe manchen Menschen von der Straße beerdigt auf dem Friedhof. Ich war der Einzige, der am offenen Grab mit den Totengräbern stand. Und dann weiß ich noch, wie mir einmal diese 6 Totengräber sagten, wieso predigen Sie so, als wenn Sie hier 100 Leute hätten? Sag, das verlangt der Respekt auch vor diesen Menschen. Dann haben sie mir gesagt, dann ziehen wir den Hut noch einmal. Viele Menschen haben nur ein Leben wie ein Hund. Aber das Privileg, Hirtenhund zu sein, Kind Gottes zu sein. Und liebes Herz, das möchte ich dir sagen dürfen. Auch am Ende eines langen Weges, und ich sehe das Finale vor mir, das Größte und Wertvollste ist, dass du Teil in der Gemeinde Jesu Christi bist. Glaub es mir. Das ist ein so unerhörtes Privileg, zum Volk Gottes zu gehören. Es ist auch faszinierend, wenn du ein Diplom hast, wenn du promoviert hast, einen guten Beruf hast, Ehe und Familie hast, Eigentum hast, eine Wohnung zur Miete, wie auch immer, ein Auto, gewisse Statussymbole. Das ist alles ein Privileg. Aber das größte Geschenk ist, dass es ohne jede Alternative zur Gemeinde Jesu Christi zu gehören. Und das weiß ich, und das sage ich jetzt nicht kokett und nicht schmeichlerisch. Koinonia und auch Intermission lebt etwas von diesem jesuanischen Anspruch, dass der David in unserer Zeit, in dieser Stadt Hannover, in unserem Land und darüber hinaus Raum bekommt. Aber wir spüren dieses Gesetz, was Paulus im Römerbrief schreibt. Das Gute, was ich tun will, tue ich nicht. Das spüren wir. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Und dann sagt er aber, Gott gibt Gnade zum Wollen und zum Vollbringen. Sich Christus wieder neu ausliefern, nicht aufgeben, nicht resignieren. Ich bin ja dabei, mein persönliches Lebenskonzept zu entrümpeln. Im letzten Jahr habe ich ungefähr 800 Bücher verschenkt. Ich habe ein Haus verschenkt. Ich habe andere Dinge losgelassen. Ich bin dabei, so mein persönliches Leben zu reduzieren auf 65 Quadratmeter. Einfach alles runterzufahren. Aber ich staune schon, wie schnell man sich wieder zumüllt, trotz guter Vorsätze. Stell dich mal vor deinem Kleiderschrank und geh mal durch deine Wohnung und mach dir mal eine Checkliste, was du wirklich zum Leben gebrauchst. Du wirst staunen, wie wenig das ist. Und mit was du dich alles plagst. Mittlerweile bin ich ja ein kluger Mann geworden. Ich habe also einen Schrank Mode von früher und einen Schrank Mode von heute. Alle 5 Jahre wechselt das. Jetzt werden die Schlipse wieder breit. Jetzt hole ich wieder meine breiten Schlipse hervor. Also alles kein Problem. Jetzt werden die Hemden wieder modern ohne Button. Okay, die werde ich demnächst wieder rausholen. Dann kommen wieder die Hemden mit Button. Im Grunde genommen nichts Neues unter der Sonne. Und trotz alledem, obwohl ich immer wieder das eine oder andere entrümple, habe ich dann in meinem Antiquariat wieder nach Büchern gesucht. Bücher sind so wie ein guter Schluck Wein. Berührt die Seele. Dann habe ich so einen alten Schinken gefunden, wo Lebensgeschichten beschrieben werden, von einem Heinrich Wolfgang Seidel. Dort wird das Leben beschrieben eines Mannes, der im 19. Jahrhundert gewirkt hat, Friedrich von Bodelschwing, ein Diakoniepfarrer, ein Mann der inneren Mission. Ihm ist das vor allem zu verdanken, auch vorher noch mit Hinrich Wichern und anderen. Er hat die Nicht-Sesshaften-Hilfe, die Hilfe für Epileptiker und für viele andere begründet. Und heute hat sein Werk den Namen Bethel bei Bielefeld. Und von ihm wird eine Erfahrung und eine Beobachtung beschrieben, die es mir sehr wert im Zusammenhang mit Saul und Sauline und David und Davidane zu beschreiben. Vater Bodelschwing war bereits ein Greis, der um 4 Jahre die 70 überschritten hatte. Er erschien nicht unähnlich einem westfälischen Bauern in seiner körperlichen Bildung, aber mit auffallend breiter Stirn und hochgewölbten Schädel, mit tief liegenden Augen, die klug betrachten, und hört mal, wie das gut formuliert ist, nicht gutmütig, aber unendlich gütig blickten. Toll, ne? Gut formuliert. Weiter, hört mal zu, mit dem Munde eines Redners, dem man es doch anmerkt, dass er auch schweigen könne. Auch wichtig. Auf mancherlei Weise aber erweckt er die Vorstellung eines Herrschers und Herrn, der in Liebe gebietet und gerechtes Gericht halten kann, wie seine Väter unter der Linde zu Dortmund. Mir war es besonders bemerkenswert, wie er in sich Eigenschaften vereinigte, die gerade in ihrer Gegensätzlichkeit einen ganzen Menschen darstellten. Aufrechte Würde und echte Demut, eiserne Tatkraft und zartes Erbarmen, durchdringende Menschenkenntnis und doch auch jene Einfalt, Unbekümmertheit und heiter spielende Laune, die das Kind und den Künstler auszeichnet. Und jetzt kommt es. Damals nun geschah es, dass er nach seiner Gewohnheit wieder einmal durch die Häuser durchschritt, die ebenso seine Liebe wie ein Berge versetzender Glaube erbaut hatte. Er gelangte auf diesem Weg auch in einem Raum, in dem sich leicht erregbare Kranke aufhielten. In dem Augenblick, da er eintrat, sammelte sich plötzlich der dumpf und trübe Groll eines Mannes, die für unausgeglichene Patienten kennzeichnend ist. Er erblickte den alten Mann und schlug ihm ins Gesicht. Bodelschwing, ein durchaus männlicher Charakter, blieb ohne das geringste Anzeichen der natürlichen Gegenwirkung. Er hat eine vollkommene Gewalt über sich errungen. Aber was sich für mich immer einprägte, war ein Wort. Er mag zuvor einen Blick des Erbarmens auf den Kranken geworfen haben, was er sagte, war an das Personal gerichtet. Er sagte nur dies: Wir haben diesen Bruder noch nicht genug geliebt. Ihr habt heute Nachmittag Taufe. Meine Brüder sind noch etwas müde von Siegen. Und weil ich euch liebe, sage ich gleich Amen. Ich könnte noch gut eine Stunde predigen. Aber die Leidenschaft meines Herzens ist rübergekommen. Schwestern, Brüder, lasst das Jahr 2008 ein Jahr der Liebe werden. In der Ehe, in der Familie. Gegenüber Schwiegerkindern und Schwiegereltern. Gegenüber Söhnen und Töchtern. Lass dich versöhnen und lerne, den anderen höher zu achten als dich selbst. Schaff Raum für die Agape. Und dann entsteht eine Unabhängigkeit von Sympathie und Antipathie. Den mag ich oder den mag ich nicht. Und die Psychologie sagt dann, man muss lernen im Leben, eine überpersönliche Einstellung, eine objektive Einstellung zu sich selbst zu finden, sein Ich über sich selbst stellen zu können, um andere Menschen zu mögen und ihnen Raum zum Leben, zum Atmen und zum Lieben zu geben. Und die Herausforderung ist, dass wir nicht von dem Geist des Materialismus, des Vergleichens, der Egozentrik beherrscht werden, sondern dass der Heilige Geist Raum in unserem Leben bekommt, wie Paulus in Römer 5, Vers 5 geschrieben hat. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Somit sind wir alle Charismatiker und herausgefordert, diese Aura der Jesus-Gene nach dem Philipperbrief Raum zu geben. Und dann kannst du nachlesen, die ersten 4 Verse habe ich gelesen. Und dann heißt es, und er erniedrigte sich, nahm Knechtsgestalt an, obwohl er göttliche Gestalt war, entäußerte sich all der Herrlichkeit. Stellt euch das einmal vor, damit du und ich und wir Königswürde bekommen, das Raum geschieht. Und ich leide darunter, auch körperlich, seelisch, was sich Menschen antun und was auch unter Christen noch möglich ist. Aber du und ich, wir sind herausgefordert, dieser Agape, diesem Christus, dem neutestamentlichen David, Raum zu geben. Gott segne euch. Danke, dass ich hier sein kann. Amen.
Was Roman nicht weiß, ist, dass wir schon wie viele Monate in 1. und 2. Samuel sind. Ja, wusste er gar nicht. Genau unser Text. Der hat das zusammengefasst in eine halbe Stunde. Da habe ich was zu lernen. Ja, die lachen alle, meine. Das, was ich versucht habe, jetzt in 3 oder 4 Monaten, hat er in einer halben Stunde viel besser gemacht. So haben wir einen neuen Pastor hier. Vielleicht ins Roman übergeben. Das ist noch eine Aufgabe, Roman. Danke, aber es ging uns doch, oder? Saul Fleisch, David Geist, trotz seiner Unzulänglichkeiten, das war unsere Botschaft. Und es ging auch, der hat die Verse zitiert, die wir zitieren, Woche für Woche. Ne? Paulus, innerer Kampf. Geist gegen Fleisch und Fleisch gegen Geist. Und die Hoffnung, die wir haben, hat er auch zitiert, Jesus wird zu machen, bleib locker. Gott tut das in uns, wir müssen nicht schwitzen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Wenn ich irgendwas von mir aus dazu tun sollte, weiß ich nicht, ich würde alles schmeißen. Ich würde aufhören, Jesus nachzufolgen. Muss nur bereit sein, einfach. Papa macht das in dir durch den Heiligen Geist. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Weil sonst rühmt sich ja unser Fleisch. Das sind wir da, wo wir hergekommen sind. Bringt alles nichts. Es bringt alles nichts. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Dinge, wo wir eigentlich gar nicht so sehr drauf achten. Wir wissen, dass sie gut und wertvoll und schön sind, aber wer guckt denn schon danach? Ne? Wir gucken nach Ausbildung, nach Reichtum, nach Macht, Freundlichkeit. Heiliger Geist gibt uns wunderbare Gaben und wir sollen uns danach ausstrecken, aber steht auch hier was von Freundlichkeit. Ein Mensch, der freundlich ist, ist getrieben vom Geist Gottes. Ein Mensch, der gütig ist, ein Mensch, der treu ist, wie unser Bruder, treu. Das ist ein Zeugnis der Gegenwart des Heiligen Geistes, die Fülle des Geistes, die Taufe im Heiligen Geist. Sanftmut, Keuschheit, junge Brüder und Schwestern, Keuschheit, nicht Abgezocktheit, cool sein, abgebufft, Keuschheit. Das ist schön. Und wer in Indien gewesen ist, weiß, wie schön das ist. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, Saul gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden, wovon Roman sprach. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Nicht nur Sonntag, sondern morgen. Moin. Wandel, moin. Dann geht's dir besser, dann weicht nicht der Heilige Geist, dann betrübst du ihn nicht. Wandel in diesen Dingen. Lasst uns nicht nach eitle Ehre trachten, einander nicht herausfordern, provozieren und beneiden. Wir wollen aufstehen. Wir möchten dir danken vom Herzen für unser Bruder Roman und wir möchten ihn gern segnen. Der hat uns so gesegnet, so gib du ihm das 100-fach zurück. In Kraft zu lieben, geduldig zu sein, barmherzig zu sein, gütig zu sein. Tröste du ihm, sei du ihm jemand, der näher ist als ein Freund. Erleuchte du seinen Weg. Gib ihm Wegweisung, hilf ihm in Entscheidung, Jesus, dass er sein Leben nicht dahin werft, sondern das tut, was dir gefällt, dein Wille geschehe. Und das ist so wichtig, es gibt so viel Gutes, was Roman tun könnte, Aber du hast da was für ihn, ganz, ganz genau. Es ist etwas, was du dir von deinen Sohn wünscht, Roman. Und wir bitten dich, dass du es ihm deutlich machst, dass du zu ihm sprichst. Dass er weiß in alle Entscheidung, dass sein Leben dich verherrlicht. Dir zur Ehre des Herrn. Wir danken dir, schenk, dass dein Wort lebendig in uns bleibt und Frucht bringt. Segne uns und bereite auch, wie ich bereits schon gebetet und gepredigt, unsere Geschwister vor, die heute diesen Schritt tun. Das ist irgendwo kein Spiel, Jesus. Nichts irgendwo, kein religiöses Ritual, es geht gar nicht um irgendwo etwas Äußerliches, sondern es muss schon im Herz passiert sein, vollzogen sein. Wir bitten dich, dass du da wirkst, Jesus, und sie segne es, schenkt, dass wir Zeit finden, sie zu begleiten. Jetzt im Schritt, aber auch im Nachhinein. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, sagt Paulus, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch alle. Und die Gemeinde sagt, Amen, Gott segne euch.